Ich arbeite selber mit einem anderen Verfahren. Das liegt aber in erster Linie daran, nicht weil ich Hypnose so toll finde, sondern weil nach meiner Erfahrung ich festgestellt habe, dass, und ich habe tausende Behandlungen, also ich würde wirklich sagen, ich weiß, dass ich tausende von Patienten behandelt habe, und ich sage mal, 80 bis 90% derer, die ich behandelt habe, haben ein ursächliches Ereignis, meistens in der frühen Kindheit, was in irgendeiner Form mit dem Übergeben oder so im weitesten Sinne zu tun hat.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, schönen guten Tag, dass ihr wieder da seid. Hier ist Martina Effmann. Ja, wieder mit der Folge Leben ohne Angst, wobei das ja gar nicht geht. Es geht ja auch um ein Leben mit Angst oder mit den Ängsten, die man so im Alltag hat, damit zurechtzukommen. Und ihr kennt das schon, normalerweise habe ich einen Gast, mit dem ich dann ja sein Thema durchgehe. Aber heute weht ein anderer Wind. Ich habe euch nämlich Fragen gestellt oder habe euch auf TikTok und auf Instagram gebeten, doch mal eure Fragen zu formulieren, damit wir hier so eine Frage- und Antwortsituation machen können, damit wir wirklich die Dinge nochmal, ja, im Detail oder auch ganz kurz und knapp besprechen können, die euch so umtreiben zum Thema Ängsten. Emetophobie ist das große Thema. Das wissen viele, die hier zuhören schon, und Essstörungen. Und damit ich das jetzt nicht einfach alles so runter erzähle, haben mich die Fragen nämlich geschickt an die Dame, an die Birgit, die nämlich die, wie nennt man denn das, Producerin, glaube ich, des Podcasts ist. Und wir werden jetzt heute gemeinsam ja durch eure Fragenpakete durchgehen. Und es geht um Themen wie, ja, Übelkeit, ist sie psychisch oder psychosomatisch? Es geht um Schwangerschaft. Es geht aber auch darum, wie gehe ich mit dem Kind um, wenn es eine Emetophobie hat? Ja, also so ein richtig großes Paket. Genau, und jetzt sage ich erstmal, hallo liebe Birgit, wie schön, dass wir das zusammen machen können.
Hallo liebe Martina, und ich freue mich da auch riesig drauf. Das wird eine schöne, ich sage jetzt mal, Podcast-Stunde, denn die haben wir bestimmt vor uns.
Ja, das kann gut sein. Es sind doch einige Themen reingekommen. Ich war auch ganz, ganz erstaunt. Genau.
Martina, was ich glaube, was für deine Zuhörer ganz interessant wäre, wäre erst einmal zu wissen, warum du dich so gut mit Ängsten und mit Essen auskennst.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass jeder Mensch in irgendeiner Form was mit Ängsten zu tun hat. Und bin ja in meinem früheren Leben, bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich habe in meinem ersten großen Part des Lebens BWL studiert und viele, viele Jahre im Job gearbeitet, im Marketing, im Vertrieb. Ich war zum Schluss Geschäftsführer eines Joint Ventures zwischen Bertelsmann und Vodafone, das kann man, glaube ich, sagen. Ich habe große Units geleitet und habe dann häufig gemerkt, dass ich Mitarbeiter habe oder Kollegen habe, die gar nicht so in ihre Ressourcen kommen, die eigentlich richtig, richtig gut sind, aber irgendwas hemmt sie und aus irgendeinem Grund sind sie nicht da, wo sie eigentlich sein könnten. Und von da an habe ich mich mit Ängsten beschäftigt, aber auch natürlich damit, wie komme ich in meine Ressourcen, wie kann ich eigentlich das aus mir selber rausholen, was so in mir drin ist, was in mir drin steckt und was mich bewegt. Ja, und über diesen Weg, über diese Geschichte bin ich zum Coaching gekommen, habe dann gemerkt, okay, im Coaching kommt man auch irgendwann so an seine Grenze, nämlich dann, wenn es vielleicht doch eher eine Erkrankung oder eine Störung ist, eine Angststörung. Und so bin ich zu den Ängsten gekommen. Und das ist heute eigentlich das, was mich ja tagtäglich umtreibt. Und weil aus Ängsten oder wenn man Angst hat, das kennst du vielleicht auch, manche Menschen, die essen unter Stress, ändern unter Stress ihr Essverhalten. Und zwar gibt's da die zwei Gruppen. Die eine Gruppe isst ganz viel, das sind die Stressesser, die sich dann alles Mögliche reinstopfen, um diesen Stress zu bewältigen. Und die anderen können gar nicht mehr essen. Essen einfach nicht mehr. Manche kennen das so von Liebeskummer. Also unter Liebeskummer isst man vielleicht schlechter.
Der Magen zu, oder?
Ja, ist der Magen zu. Ja, genau. Und so kam das halt, dass ich festgestellt habe, dass bei manchen Angsterkrankungen einfach das in eine atypische Essstörung hineinrutscht. Und so kam das mit dem Laufe der Jahre. Das kommt ja nicht mit so einem Klick auf einmal, aber so hat sich das entwickelt, dass ich da sehr spezialisiert drauf bin.
Und dann hast du noch ein paar Ausbildungen gemacht, oder?
Ja, als ich dann irgendwann entschieden habe, ich werde einen anderen Weg gehen, da habe ich halt mit diesen Coaching-Ausbildungen und NLP-Ausbildungen, das habe ich schon gemacht, auch während meiner Tätigkeit, Angestellten-Tätigkeit. weil ich immer dachte, okay, das hilft halt. So kann ich meine Mitarbeiter besser verstehen und auch besser fördern und auch Konflikte im Job oder im Büro ja besser bearbeiten mit meinem Team. Außerdem habe ich mir damals einen Coach mal ins Team geholt und habe ich gedacht, das will ich auch können. Das finde ich richtig cool. Ja, und so kam das. Dann habe ich NLP gemacht. Irgendwann bin ich zur Hypnose gekommen. Danach halt, als ich dachte, okay, das sind auch Krankheitssymptome und wollte ich davon mehr lernen oder darüber mehr lernen, habe dann Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und weil dann die somatischen Dinge mit auf einmal eine Rolle spielten und auch immer größer wurden, habe ich auch noch den in Anführungszeichen großen Heilpraktiker gemacht. Und so
Martina,
habe ich
also und das ist mal ganz eben nicht so nebenbei gemacht, das muss man auch mal echt sagen. Also Hut ab, dass du diesen Weg überhaupt dann nochmal beschritten hast und gesagt hast, dann auch richtig und dann auch mit einer top fundierten Ausbildung.
Ja, ich hätte natürlich auch noch gerne Medizin studiert, aber irgendwann ja. Ist da halt dann doch, vielleicht mache ich das noch, so im Alter dann. Aber interessanterweise kommen heute Frauen in einer ähnlichen Lebenssituation, die sagen, ey, ich habe deinen Lebenslauf gesehen und eigentlich bin ich selber an einem Punkt, wo ich denke im Job, also jetzt kann es doch nicht nochmal darum gehen, nochmal, weiß ich nicht, so und so viel tausend irgendwas zu verkaufen oder nochmal, ja, und ich würde gern was anderes machen, etwas mit mehr Sinn dahinter. Und so begleite ich halt im Coaching auch heute Menschen, die ja in einem Veränderungsprozess sind. Genau.
Und das finde ich total spannend und deswegen ist auch schön, dass du uns das heute mal hier erzählt hast, denn es geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir den Menschen Martina Effmatt kennenlernen. Steigen wir ein in die Fragenpakete.
Ja, genau.
Irre. Also ich meine, dein Podcast funktioniert super, der läuft toll. Du hast eine irre Resonanz auch auf deine Bücher. Aber ich fand es jetzt auch besonders schön zu sehen, dass diese Chance genutzt wird, dass die Menschen, die geschrieben haben, ihre Fragen gestellt haben, auf TikTok, auf Instagram. Also wir gucken jetzt mal, dass wir das so ein bisschen strukturieren und mit einem ersten Themenbereich anfangen. Und zwar geht es um die psychische oder die somatische Übelkeit. Also das sind so Fragen rund ums Thema Essen.
Ja, oder rund darum, mir ist vielleicht schlecht. Ne?
Ja, oder schlecht, genau. Ja, ja. So, da haben wir Angel, die fragt, das ist so ein Beispiel, mir ist fast jeden Morgen schlecht. Ich kann fast nicht aus dem Haus und traue mich kaum zur Arbeit zu gehen. Der Arzt sagt, es ist alles in Ordnung. Also, es ist alles psychisch. Und wie kann ich zwischen psychischer und echter Übelkeit unterscheiden?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Und erstmal muss man schauen, okay, gut, dass du beim Arzt warst, Angel, und das alles abgeklärt hast und dass der Arzt sagt, also es gibt keinen somatischen Befund, ne? Es ist dann doch psychosomatisch halt. Das heißt, die Psyche drückt sich auf den Körper aus. Und jetzt muss man erstmal schauen, eine echte Übelkeit, also ein körperliches, symptomatisches Unwohlsein, das kann halt vom Magen kommen, ne? Ist halt meistens ist es eine Störung im Verdauungssystem oder halt eine Infektionskrankheit oder irgendeine andere körperliche Erkrankung. Und das kann auch begleitend sein von Symptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Fieber und Erbrechen. Also eine echte Übelkeit hat häufig halt wirklich ein rein körperliches Symptom und kann dann nicht durch psychologische Faktoren sozusagen hervorgerufen werden. So, jetzt haben wir jetzt mal den somatischen Teil abgeklärt. Was ist aber denn dann, wenn es eine psychosomatische Übelkeit ist? Das ist halt eine Form von Übelkeit, die durch emotionale Faktoren verursacht sind. Und jetzt muss man mal schauen, was könnte das sein? Das kann sein Stress, das kann Angst sein, Depressionen. Und die tritt halt normalerweise ohne diesen nachweislichen körperlichen Grund auf und ist halt auch häufig begleitet mit Formen von Herzrasen oder Zittern. Und es ist halt ganz wichtig zu beachten, ne, dass nämlich Betroffene wie auch die Angel die Form der Übelkeit, also die Übelkeit fühlt sich an wie echt, obwohl es keine körperlichen Ursachen gibt. Jetzt war ja die Frage, was kann ich denn dann tun oder wie kann ich das feststellen? Ne?
Ja.
Ich sag halt, dass allererste, und das ist auch, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, ich bin ein großer Fan von der guten Atemtechnik. Also, wenn man in einer Anspannung ist, und dann ist ja völlig egal, aus welchem Grund, oder in der Angst ist, dann atmet man falsch. Das kennen viele Zahnärzte, die sagen dann häufig, bei mir halten die Patienten die Luft an, ne? Also immer schön weiteratmen. Aber auch wenn man in der Angst ist, man ist in der Anspannung und man atmet dann flach. Und durch diese flache Atmung entsteht eine psychogene Übelkeit. Punkt 1.
Ach,
also
krass.
Was kann ich tun? Ja, ist total einfach.
Krass. Das heißt, du wirst morgens wach, hast die Angst, aus dieser Angst heraus atmest du falsch und dann kommt auch diese Übelkeit.
Genau.
Das heißt, es ist so ein Selbstläufer.
Selbstläufer. Mhm. Es ist ein Selbstläufer.
Wahnsinn.
Deshalb hilft die tiefe Bauchatmung. Jetzt sagen natürlich alle zu mir mal, ja, also atmen. Ach ja, stimmt. Ich atme da nicht so richtig, aber atmen kann ich doch, ja. Dann sage ich häufig ja. Also Hand auf den Bauch und den Bauch atmen. Und also was viele junge Menschen haben ja tolle neue Begriffe. Ich bin ein großer Fan von einem Atemtakter. Mhm. Der Atemtakter, den ich empfehle, der hilft einfach, sich dran zu erinnern, ordentlich zu atmen und das halt so über den Tag verteilt. Weil wenn ich tief in den Bauch atme, signalisiere ich meinem Nervus vagus System, alles ist in Ordnung. Mir geht es gut.
Also Martina, was ist der Atemtakter? Ist das ein Gerät oder ist das 4-7-8?
Ja, der
Atemtakter. Ein Atmen halten aushalten.
der tatsächlich nachgemessene gute Atemtakt ist 4 Takte einatmen und 6 ausatmen und möglichst mit so einem Lippenatembremse so ausatmen. Das kann man zählen und viele sagen auch, ich mache das ja beim Yoga und so, sage ich super. Aber es gibt halt auch diese kleinen Hilfsmittelchen. Da gibt es häufig im Handy, bin ich kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das ist dann häufig so ein Ballon, der geht auf beim Einatmen
oder
geht zu beim Ausatmen.
Ja. Ja,
kennen
genau.
Ganz viele. Das Blöde ist, man glotzt schon wieder auf dieses scheiß Handy. Mhm. Finde ich nicht so gut. Ne? Gerade bei Kindern, Jugendlichen, da sage ich immer, Handy ist eh mit Stress verbunden irgendwie. Es gibt halt auch kleine Geräte. Wie gesagt, Atemtakter, ich empfehle den. Ihr könnt ihn bei mir auf der Webseite nicht, das mache ich aber auch irgendwann mal. Pnimo heißt der. Aber seht ihr auf Instagram und so, da haben den viele mal in der Hand, die sagen, das war mein Game Changer, weil den kann ich halt auch mitnehmen. Das ist ein Atemtakter, der brummt nur, den kann ich auch in die Hosentasche stecken. Und den kann ich auch mitnehmen, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug fliege und denke, ach, ich müsste mich vielleicht mal ein bisschen besser entspannen im Flugzeug, weil es könnte ja sein, dass mir da schlecht wird. Und dann nehmen die den halt mit.
Stark, genau, also hast du schon den ersten Käufer. Ich werde den bestellen, weil ich liebe das auch. Und mir hilft es in der Tat, in Stresssituationen mich auf meine Atmung zu konzentrieren.
Absolut, das ist wirklich das aller Einfachste. Und,
super.
Wie gesagt, und das ist ein Ding, wo man nicht drauf gucken muss und deshalb mag ich das so gern. Und ich habe tatsächlich eine Patientin, die hatte eine Dauerkarte von Schalke 04 und sagte, ich kann da nicht mehr hingehen, weil, wegen der Menschenmassen und so. Und da sage ich zu ihr, ja, also ich weiß es ja nicht, es könnte ja auch sein, weil Schalke 04 gerade so schlecht spielt, dass du deshalb das im Stress hast, ja. Und deshalb da nicht hingehen magst.
Ja.
Aber sie hat dann diesen Atemtakt da wirklich in der Hosentasche mit gehabt und geht seit, also ist konnte dann die ganze Saison zu Ende schauen. Also das sind so dann die netten Geschichten drumherum. Also Atmen ist das allererste. Zweite ist natürlich gute Bewegung, Spaziergänge, leichtes Training. Also alles, was Stress abbaut, baut auch Angst ab und hilft dabei, psychische Übelkeit zu reduzieren. Yoga, progressive Muskelentspannung. Also man kann ganz, ganz, ganz viel tun. Mhm. Und häufig halt auch ein Thema, wenn ich psychosomatische Übelkeit habe, ist es häufig auch ein Thema, dass man zu viel Zeit hat. Leider höre ich das in der Praxis auch oft, dass so ein kleines Magengrummeln oder irgendwas, was man so spürt, da wird so mit einer Lupe drauf geachtet. Und das macht halt diese Übelkeit größer. Ich denke, also viele wachen halt morgens auf und denken, ach, ist mir übel, habe ich schon irgendwas? Und dann steigern die sich da so rein. Mhm. Und es ist halt vielfach, dass man dann sagt, okay, lenk doch mal die Aufmerksamkeit woanders hin, hör eine beruhigende Musik oder irgendwas anderes. Genau.
Ich muss da eine Geschichte erzählen. Ich habe eine Narbe am Arm und habe einen Apotheker gefragt, was ich machen kann. Ob er nicht irgendein Wundermittel hat, damit die Narbe weggeht. Und da hat er gesagt, Birgit, ich habe was ganz Tolles. Und ich so, ach, endlich, weißt du, so nach gefühlten 5 Jahren Narbe, jetzt kommt das Wundermittel aus der Apotheke. Und dann sagt er, guck nicht so oft hin.
Ja, es hat ganz viel mit der Aufmerksamkeit zu tun.
Das hat mir so geholfen. Ja. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob sie am linken oder am rechten Arm ist. Du, es
schön.
Gibt ja für diese Angst vor der Übelkeit einen Fachbegriff, die Emetophobie. Wir haben im Podcast schon oft oder du hast schon oft drüber gesprochen. Es gibt ein Buch darüber, Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen, das du geschrieben hast. Und dazu gibt's die Frage von Apaz. Er sagt, die Emetophobie in den letzten Monaten ist schlimmer geworden und ich kann nicht mal ein Brötchen essen, ohne dass mir danach übel wird und ich komplett gestresst bin. Also Angst, Übelkeit, dann der Stress. Früher war ich einfach nur voll oder richtig satt. Und jetzt muss ich sehr aufpassen, wie viel ich zu mir nehme. Sonst leide ich mehrere Stunden. Woher kommt so etwas plötzlich und wie helfe ich mir?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt wissen wir natürlich nicht sehr viel mehr von der oder die Apart. Die erste Frage ist, wodurch ist denn das jetzt schlimmer geworden? Also gibt es irgendwie ein besonderes Ereignis, seitdem das schlimmer geworden ist? Also viele Patienten haben halt, wenn sie an Emetophobie erkrankt sind, auf einem, also dann doch irgendwann nochmal möglicherweise ein Magen-Darm-Virus oder irgendwie sowas in der Richtung oder in der Familie. Und dieses Ereignis kann dann dazu führen, dass sich so etwas wieder neu einschleicht. Also dass man dann auf einmal wieder mehr den Fokus darauf hat. Das ist möglich, das kann sein. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, weil der oder diejenige halt sagt, es kommt nach dem Brötchen. Ja, da muss man natürlich schauen, Brötchen, da macht es bei mir natürlich auch Klick, könnte ja auch eine Glutenunverträglichkeit sein.
Ja. Mhm.
Also das muss man natürlich körperlich abklären, wenn sowas auf einmal auftritt und man sich das nicht erklären kann, also nicht sagt, okay, ich bin da auf einmal mehr in so einem Angstthema drin, sondern wirklich, wenn es am Brötchen liegt. Komme ich aber nur drauf, weil sie das Brötchen so
erwähnt,
oder sie oder er gesagt hat. Genau. Ansonsten geht es natürlich auch darum, wenn ich jetzt beim nächsten Mal dann wieder ein Brötchen esse, könnte ich ja auch schon wieder katastrophisieren. Ah, vom letzten Brötchen ist mir schlecht geworden, da könnte mir vom nächsten Brötchen wieder schlecht werden und hoffentlich muss ich mich dann nicht übergeben. Bla, bla, bla. Also dieses Katastrophisieren, da auszusteigen aus diesem Gedankenkarussell, das ist der erste Punkt, ne?
Also ich nehme jetzt schon für mich ganz viel mit. Ich finde es aber auch toll, klar, das ist hier keine Praxissprechstunde.
Nein,
aber wir gehen
nicht
mal auf die Fragen ein. Und ich habe zu dem Blog noch eine letzte Frage von Sophie. Du hast gerade von der Glutenunverträglichkeit gesprochen. Bei Sophie ist Laktoseintoleranz. Also ich habe eine Laktoseintoleranz und schon deshalb ist mir ständig schlecht. Auch wenn ich mich strikt an die Vorgaben halte, ist mir übel. Keiner kann mir helfen.
Ach, die Arme. Ja, Sophie. Also erstmal für alle anderen, Laktoseintoleranz, wer es noch nicht kennt, Laktose ist ein Milchzucker. Und deshalb ist bei einer Intoleranz, das ist keine Allergie, sondern eine Intoleranz bedeutet immer, dass ich einen bestimmten Teil toleriere, aber dann wird mir schlecht. Also es gibt auch Laktoseintoleranzen, die halt, wo man bei dem winzigsten Fitzel von Milchzucker, das einem schon übel ist, aber so grundsätzlich bei einer Laktoseintoleranz hat man halt, kann der Körper diesen Milchzucker nicht richtig aufspalten. Und dann kommt es zu so Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall. So. Die meisten Menschen können aber so einen kleinen Teil vertragen und dann wird es irgendwann halt schlimm. Jetzt sagt aber Sophia, ihr wird ständig schlecht, auch wenn sie sich an die Vorgaben hält. Jetzt gehe ich mal davon aus, sie isst nichts mit Laktose. Und dann müsste man halt mal schauen, weil wenn man eine Laktoseintoleranz hat, kann es halt auch sein, dass man andere Intoleranzen entwickelt, wie eben Gluten, also Weizen, aber auch Fructose. Das sind so die drei, die auch wirklich gut bekannt sind. Ne? Fructoseintoleranz, für die gerade mal eben nochmal so, das ist Fruchtzucker, also alles, was da aus der Natur kommt, aus Obst, Gemüse, Honig, ne? In Softdrinks, in Süßigkeiten, überall Fructose drin. Und wenn man Fructose nicht richtig verarbeiten kann, die Symptome sind sehr ähnlich wie bei Laktose. Ne? Ist halt auch wieder Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall. Also von daher, wenn ich die eine Intoleranz habe und denke, irgendwie wird es immer noch nicht besser, würde ich auf jeden Fall die Fructoseintoleranz mit testen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt nämlich was, was ich auch lange Zeit nicht auf dem Zettel hatte, was aber im Moment explodiert. Das ist die Sorbitintoleranz. Und jetzt frage ich dich, Birgit, kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
Oh, ist das ein Zuckerersatzstoff?
Mhm. Genau. Sorbit ist ein Zuckeralkohol. Ne? Den gibt es aber, ist tatsächlich ein Zuckerersatzstoff, aber der ist auch in natürlichen Produkten drin, wie nämlich in Äpfeln und in Birnen, in Pfirsichen. Die haben Sorbit, genau. Und natürlich in ganz vielen zuckerfreien Kaugummis und in Süßigkeiten. Und auch Sorbitintoleranz macht die gleichen Symptome wie Fructose und Laktose. Und das haben halt viele noch nicht auf dem Zettel. Und deshalb würde ich als erstes mal den Tipp geben, diese anderen Toleranzen in Intoleranzen mit zu testen. Genau.
Martina, jetzt habe ich aber mal eine Frage zu den Intoleranzen. Wir beide sind ja 3x7 Jahre alt. Zu meiner Jugend gab es das so nicht in der Form. Und jetzt kriege ich das stärker mit, selbst bin auch ein bisschen davon betroffen. Also wie viele Menschen diese Unverträglichkeiten haben. Liegt das daran, dass sich die Lebensmittel verändert haben, dass es diese vielen, vielen nicht mehr Naturprodukte, sondern verarbeiteten Lebensmittel gibt? Oder sind wir empfindlicher geworden? Woran liegt das?
Gute Frage. Also ich würde mal schätzen, das ist so eine Kombination aus mehreren Faktoren. Aber ganz, ganz sicher liegt es an den vielfach sehr viel verarbeiteten Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen. Also wenn man da mal auf die Inhaltsstoffe guckt, und da fällt man wirklich in Ohnmacht, selbst dann, wenn man denkt, dass man sich einigermaßen gesund ernährt. Mhm. Und da muss ich leider auch, also ich weiß, alle Veganer werden mir jetzt den Kopf abreißen, aber wenn man bei den veganen Produkten auf die Inhaltsstoffe schaut, dann sind da so viele, viele chemische Inhaltsstoffe drin und das kann halt zu so einer Intoleranz führen. Mhm. Und ich sag mal, Zuckeraustauschstoffe, wow, was ein Wort, hat es ja, als wir jung waren, weiß ich gar nicht, ist ja, fing das gerade so an. Ich weiß, diese Natrin, glaube ich. Das war das Erste, was es gab. Auf einmal alle Muttis, meine Muttis, die haben dann alle noch, also meine Mutter nicht, die hat mir gesagt, ich nehme Zucker, aber sie hatte auch Natrin zu Hause, weil die ganzen Freundinnen haben gesagt, zwar den Sahnekuchen gegessen, aber in den Kaffee kam Natrin, ja. um Zucker zu sparen, ja, weiß ich noch ganz genau. Ja. Und das war aber nur ein einziges Produkt und heute sind halt Aromastoffe, Zusatzstoffe, Farbstoffe, das ist ja alles Chemie und das ist in unseren Lebensmitteln irgendwie leider mit drin.
Ja. Ich habe noch was einzuwerfen, du darfst.
Ach ja,
du darfst Natrin My Melody und wir wissen, welche Generation da angesprochen ist.
Ja.
Du, ich habe nochmal dann einen zweiten Block zu dem Thema das normale Essen. Das ist ja ein Wunsch, der bei vielen dahinter steckt, dass sie sagen, wenn ich diese Ängste habe, blockiert mich das ja. Claudi fragt, ich habe dadurch Angst vorm Essen und überlege nach jedem Essen, ob es zu viel war, ob es noch gut war. Und sie würde einfach mal wieder gerne essen und auch alles wieder genießen können. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Freude am Essen, ne?
Ja, die Freude am Essen. Jetzt wissen wir nicht genau, was da so ihr Problem ist, aber die Freude am Essen, da darf ich vielleicht mal ganz kurz ausholen. Daran erkennen wir nämlich den Unterschied. Also wenn wir Emetophobie erkrankte Patienten haben, ne? Oder Kinder, hören ja auch manche Mamis und Papis zu, Kinder, die an Emetophobie erkrankt sind, die möchten gerne essen. Also auch Claudi sagt ja, ich würde gerne essen, ich würde auch gerne Freude am Essen haben, ne? Sie isst wahrscheinlich aber weniger wegen dieser Angst. Und da ist so diese Krux an dieser Emetophobie. Und das ist, ne, da rutscht man dann, manche rutschen wirklich in eine Magersucht hinein. Ne? Mhm. Die Patienten möchten gerne essen, die wollen essen und können nicht, weil sie Angst haben, dass sie sich übergeben müssen. Und deshalb ist das so schlimm und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, ohne zu wissen, ob Claudi da jetzt was zu tun hat mit, aber darauf hinweisen, dass diese Patienten häufig wirklich lange falsch behandelt werden in Kliniken, weil sie auf Magersucht behandelt werden, weil sie da, weil sie so viel abgenommen haben und eigentlich aber an Emetophobie erkrankt sind. Also was hilft, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Kind und das Kind sollte mehr essen oder ich möchte selber gerne mehr essen? Auch da hilft als allererstes mal zu atmen, also sich wirklich auf das Essen einzustellen, runterzufahren, sich zu entspannen, zu sagen, ja, das ist gesundes Essen und ich tue mir was Gutes. Auch vielleicht zu klopfen, es gibt ja viele Klopftherapiemöglichkeiten auch. Und auch aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, wenn man denkt, ne, ich weiß jetzt ja nicht, woran es bei Claudi liegt, ob sie so ein Gedankenthema hat. Ne, da rauszusteigen, zu sagen, ja, und vielleicht auch zu visualisieren, vielleicht sich hinzusetzen und sagen, ich visualisiere mir jetzt mal ein schönes Essen und wie ich das mit Genuss und mit Freude esse.
Martina, wir haben früher auch öfter in Gemeinschaft gegessen. Und wenn man in Gemeinschaft isst, unterhält man sich dabei, ist langsamer, ist abgelenkter. Ist das vielleicht auch ein Weg, den man auch mal ausprobieren kann, zu sagen,
ja, bestimmt.
Such dir Esspartner.
Such dir Esspartner, such dir jemanden, der dir gut zuspricht. Der sagt, das ist alles in Ordnung. Und viele haben ja nicht mehr das Gefühl dafür, wie viel sie denn überhaupt essen dürfen. Mhm. Also dieses Gefühl, ist das jetzt schon zu viel? Wird mir davon schlecht oder ist das alles noch in Ordnung? Also da sind wir auch bei, auch ich sag mal, magersüchtig Erkrankte oder bulimisch Erkrankte haben häufig nicht mehr das Gefühl von der richtigen Portion. Ja. Und da hilft es denen, das ist ein guter Punkt, den du machst, wenn sie mit anderen zusammen essen und ein bisschen gucken können, ach ja, schau mal, der isst auch ein ganzes Schnitzel und nicht nur ein Drittel. Auf jeden Fall, klar.
Mhm. Vivi hat dazu auch nochmal die Frage. Sie hat durch diese Emetophobie extreme Probleme mit dem Essen. Kann eben, ist genau dieser Fall, kann nur sehr wenig essen. Hätten Sie Tipps? Das finde ich auch schön, du wirst gesiezt. Hätten Sie Tipps, wie ich mehr essen kann und ohne währenddessen Übelkeit zu bekommen? Ich glaube, ein paar davon haben wir jetzt heute schon genannt. Ne?
Denke ich auch. Mhm. Also brauchen wir es nicht nochmal zu wiederholen. Es ist halt sehr, sehr, sehr individuell zu schauen, wo kommt die Angst her? Wie kann ich damit umgehen? Atmen, klopfen, Gedankenkarussells. Immer wieder diese drei Dinge, ja.
Also vielleicht auch nochmal die Folge, die letzte Folge deinem Podcast hören. Das passt, glaube ich, auch nochmal ganz gut dazu, was du vorhin angesprochen hast, diese Unterscheidung, falsche Behandlung, vorletzte Folge.
Ne?
Und natürlich auch dein Buch. Aber wir wollen jetzt hier keine Verkaufsshow machen, aber da gibt es eben auch nochmal ein paar Tipps. Und vor allem auch in jedem Podcast ja von dir sehr schöne zum Schluss. Also bleib dran, es kommen immer ganz schöne Meditationen und Atemübungen.
Ah, ich habe eine ganz tolle für heute.
Freue mich. Ich mache die immer
mit. Nehme ich noch nicht vorweg.
Ja, können die Zuhörer schon mal wissen, dass ich immer der Erste, der sie hört.
Ja. Stimmt.
So, hast jetzt recht. Ja. Kommen wir zu einem Blog, der Antidepressiva betrifft.
Mhm.
Jetzt ist aber ein toller Name. Schmiedsex. Schmiedsex, ja. Also, wissen, wer gemeint ist. Und es ist ja auch für alle anderen spannend. Das ist jetzt die Frage, Antidepressiva ja oder nein? Und wie kann man das Gedankenkarussell stoppen, wenn man den ganzen Tag daran denkt, dass es ja vielleicht heute passieren könnte?
Also Antidepressiva ja oder nein, da mag man sich vielleicht bei mir wundern, Heilpraktikerin Psych, aber ich sage immer, manchmal ist es halt so, dass man eine Unterstützung braucht, die halt aus der Schulmedizin kommt. Punkt. Also wenn es mir so schlecht geht, dass ich in eine Depression rutsche oder dass irgendwas anderes passiert oder dass ich gar nicht mehr da rauskomme, dann darf man sich auch Unterstützung holen.
Mhm.
Ich selber empfehle immer, ich empfehle immer erstmal die grüne Medizin. Also man muss ja nicht direkt mit der Keule draufhauen, das wissen wir jetzt nicht.
Ja.
Grüne Medizin deshalb, also D-Vitamine aufzufüllen. Vitamin D, wenn man da im Minus ist, im starken Minus ist, gibt extreme Ängste. Die B-Vitamine, also B1, B6, B12, ganz wichtig, sind für den Aufbau ganz, ganz notwendig, also B-Vitamine. Und B6, ach, auch ein wichtiges Thema. Wenn man, ist jetzt ein anderes Thema, wenn man hormonelle Übelkeit hat, zum Beispiel vor der Periode, hilft Vitamin B6 zu nehmen. Verschreibt sogar der Frauenarzt. Genau.
Ach, guter Tipp.
Ja, aber wir waren ja bei dem Antidepressiva. Genau, ich bin ein großer Fan vom 5-HTP. Neuro-5-HTP schreibe ich auch in dem Buch jetzt nicht ein abendfüllendes Thema drüber, aber da schreibe ich drüber, weil ich da wirklich von überzeugt bin. Das ist ein Samen von einem Baum, der heißt Grifona-Baum und der wächst in Afrika. Dieser Samen wird gemahlen und das ist praktisch, wenn man diesen Samen nimmt, also in Kapseln natürlich, der bildet die Vorstufe zum Serotonin und der hebt so diese Stimmung ein wenig an. Man fühlt sich ein bisschen balancierter, ein bisschen ausgeglichener. Und häufig, bei meinen Patienten, reicht das schon. Also das kann man erstmal ausprobieren, ob man damit zurechtkommt. Und wenn man dann sagt, immer noch nicht, okay, dann ist vielleicht irgendwann erstmal so ein Punkt, dass man sagt, über einen gewissen Zeitraum, damit ich überhaupt in der Lage bin, eine Therapie zu machen.
Ja, ja.
Ja.
Also das war auch eine Frage von Sarah, müssen wir jetzt nicht wiederholen, aber die ging in die ähnliche Richtung. Sie hat seit 35 Jahren Emetophobie. Also verstanden, lieber dann auch mal was auszuprobieren, um zu gucken, hilft das, verändert das was? Es ist ja nicht, dass man, ich glaube, diese Geschichten, man ist dann ein Leben lang von den Antidepressiva abhängig, das ist ja auch
Historie. Nein. Die kann man ja auch sehr viel feiner dosieren heute, als man das vielleicht früher konnte, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, es kommen auch mal so ein paar grundsätzliche Fragen zur Emetophobie. Du, ich bin da ja immer baff. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass du dich damit beschäftigst, ich konnte es ja 3 Tage gar nicht aussprechen, aber ich bin vollkommen baff auch wirklich, wie viele Menschen davon betroffen sind, wie das Thema auch auf Social Media diskutiert wird, auch in deinen Aktivitäten, wie viel Zeit du auch da reinsteckst, dann auch die Fragen zu beantworten, auch dort da zu sein. Aber jetzt eben nochmal so eine grundsätzliche Frage von Mathilda. Sie arbeitet im Kindergarten und wenn ein Kind nur kleine Anzeichen hat, sich zu übergeben, also Hashtag im Kindergarten sehr oft, eigentlich ständig irgendeiner, bekomme ich sofort Panik und möchte nur weggehen. Und wie kann ich das in den Griff kriegen und ruhig bleiben?
Ja, Emetophobie und Kindergarten ist so ein Thema. Und tatsächlich habe ich auch schon mehrere Erzieherinnen in der Praxis gehabt und immer gesagt, ja, wie kommt man denn dann auf einen solchen Job? Ja, also, weil ich sag mal, häufig sind ja die Kinder so kleine Viren schleudern. Also darf man so nicht sagen. Nee, das wollen wir nicht sagen. Also, aber im Kindergarten kommt es halt häufig vor, ja, dieses Schild.
Jeder, der Kinder hat, weiß, dass es so ist.
Das Schild am Kindergarten, Magen-Darm-Virus, das ist wie Pest und Cholera zusammen für meine jungen Mütter. Mhm. Und wenn man dann im Kindergarten arbeitet, klar, hat man das ständig. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, Verhaltenstherapie, das ist ja ständige Konfrontationstherapie, müsste doch besser werden, ne?
Ja, stimmt.
Funktioniert halt.
Stimmt.
Ja, genau. Müsste ja besser werden, ist aber leider häufig nicht so, ne? Ja. Und das in den Griff zu bekommen, das muss man einfach sehen, wie stark das bei ihr ist. Empfehle natürlich, was wir vorhin auch schon gesagt haben, Übungen zur Entspannung, Yoga, also möglichst viel zu tun, damit man insgesamt entspannt ist. Die Einstellung dem Erbrechen gegenüber zu verändern, also die eigene Einstellung zu verändern, um halt auch zu schauen, dass es ja auch einen positiven Aspekt hat. Also dies alles, was man so kognitiv leisten kann, das könnte ihr helfen, aber das weiß ich natürlich nicht, ne? Und in dem Moment kann man einfach nur sagen, wie kann man das in dem Moment in den Griff kriegen, atmen, ruhig atmen, klopfen, vielleicht mit den Kindern eine andere Übung zu machen. Auf jeden Fall auch, und das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, das den Kollegen zu sagen, dass man da ein Thema mit hat.
Ja.
Damit man nicht noch dieses, ich muss das auch noch vor Kollegen verheimlichen, sondern dass man den Kollegen sagen kann, okay, da ist was, ich muss jetzt mal einen Raum verlassen. Obwohl natürlich Vermeidung das nicht das Richtige ist, ja. Mhm. Also auf jeden Fall eine Therapie zu machen, aber in dem Moment sich Unterstützung zu holen.
Du hast doch erzählt, du hast auch diese Hypnoseausbildung. Wäre das zum Beispiel jetzt was, wo man auch mit Hypnose mal ran kann?
Ja, da kommen wir ja vielleicht dazu, wie ich das behandle. Also in Deutschland, das Verfahren ist, das von allen Krankenkassen als erstes übernommen wird, ist eine Verhaltenstherapie. Also eine kognitive Umstrukturierung, ja.
Ja.
Sich selber klarzumachen, warum, wieso, weshalb. Das ist das, was das, ja, an Nummer eins ist in Deutschland, auch überall übernommen wird. Mhm. Ich arbeite selber mit einem anderen Verfahren. Das liegt aber in erster Linie daran, nicht weil ich Hypnose so toll finde, sondern weil nach meiner Erfahrung ich festgestellt habe, dass, und ich habe tausende Behandlungen, also ich würde wirklich sagen, ja, ich weiß, dass ich tausende von Patienten behandelt habe, und ich sage mal, 80-90% derer, die ich behandelt habe, haben ein ursächliches Ereignis, meistens in der frühen Kindheit, was in irgendeiner Form mit dem Übergeben oder so im weitesten Sinne zu tun hat. Und deshalb behandle ich das eher wie einen Traumata. Weil im Prinzip, ich sag mal, die junge Erzieherin, die da im Kindergarten ist, die weiß ja, dass das jetzt nicht kein lebensbedrohendes Ereignis ist und dass man da keine Panik bekommen muss, wenn ein Kind da rumnölt und sagt, ihm ist schlecht. Das weiß sie ja im Kopf. Das hat sie ja klar. Aber ihr Gefühl ist, ich sterbe gleich, um Himmels Willen. Hier, es ist was ganz Schreckliches. Die geht vom Gefühl her in Panikmodus. Und das kommt, weil, nach meiner Erfahrung, nicht wissenschaftlich bewiesen, es so ein ursächliches Ereignis gibt. Da war sie vielleicht irgendwo zwischen dem 4. und dem 8. Lebensjahr. Punkt.
Spannend, spannend.
Ja. Und das Gemeine ist, muss ich leider an der Stelle sagen, manchmal, ich will nicht sagen häufig, aber häufig, nein, manchmal, aber es kommt vor, dass dieses Ereignis nämlich im Kindergarten stattgefunden hat, dass sich ein Kind im Kindergarten übergibt und eine Erzieherin da panisch drauf reagiert und sagt, ach, so ein Mist, oder kannst das nicht hierhin machen oder irgendwas, also gestresst reagiert. Und das Kind durch diesen Stress sich nicht beachtet fühlt, es wird nicht getröstet, sondern es wird halt vielleicht in irgendeiner Form so reagiert, weil die Erzieherin selber im Stress ist.
Und das brennt sich dann ein. Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
Ja.
Ich habe noch das eingebrannt. Ja.
Mhm. Ja, was hast du
eingebrannt? Mir geht gerade ein, ich hab jetzt keine Emotophobie, aber ich erinnere mich so daran, mein Bruder hatte einen, ich sag mal, Sonntagskinderwagen. Das war so ein Buggy mit einem Samtbezug. Und da war natürlich, klar, so ein Kind spuckt ja ständig was aus, und wenn es nur der Balsenkeks ist, ja. Aber da war immer so nach dem Motto, Marc, jetzt nichts ausspucken, wir haben den guten Kinderwagen dabei.
Ja,
aber das sind so Erinnerungen, die man dann hat. Ne?
Ja, und wenn sich das dann irgendwie so festgesetzt hat, da kommst du halt in Hypnose so viel schneller dran, als in stundenlangen Reden und mit dem Kopf.
Ja.
Also ich bearbeite praktisch das Gefühl. Ich gehe in die Gefühle rein und bearbeite das mit dem Gefühl.
Geht ja wahrscheinlich auch einen Ticken schneller, ne?
Geht viel schneller. Also ich Das geht viel schneller. Ich bearbeite das in der Regel in 6 bis 10 Wochen.
Ja, super.
Kommt halt immer auf den Fall an, aber man darf es auch nicht so pauschal. Und man darf auch keine, will hier keine Heilversprechen machen, aber das sind so meine
Dürfen
Zeiten.
Dürfen wir ja sogar gar nicht.
Nee, wollen wir ja auch gar
wollen
nicht.
Wir, genau. nicht.
Wir wollen ja die Fragen beantworten.
Genau. Exakt. Laura hat eine ähnliche Frage, schließt daran an, weil wenn du dir jetzt überlegst, du hast so einen Triggerpunkt, ja, also Kinder im Kindergarten, weiß man, da kann das passieren. Mhm. Was du als Frau auch im Kopf hast, ist, es könnte sein, wenn ich schwanger werde, dass ich mit dieser Schwangerschaftsübelkeit zu tun habe. Und das ist natürlich für Patientinnen mit Emotophobie auch schon so eine Horrorvorstellung. Ne? Das heißt, wie ist jetzt auch so diese Angst davor? Man möchte vielleicht gerne ein Kind bekommen, aber diese Angst, Schwangerschaft, Norovirus, der totale Horror. Was sollen die denn machen?
Ja, du wirst es nicht glauben, Birgit, aber tatsächlich habe ich auch schon Patientinnen gehabt, die ein Kind sozusagen nicht austragen konnten und sich dann frühzeitig dagegen, obwohl sie es gerne gehabt hätten, entschieden haben, weil sie diese Angst nicht aushalten konnten, die, obwohl sie gar keine Schwangerschaftsübelkeit hatten, aber die Möglichkeit, dass es noch kommen könnte, so schlimm war, ja, dass sie sich gegen das Kind entschieden haben.
Wahnsinn.
Und dann später, ja, ganz furchtbar, so ganz tragische Geschichten sind da. Also das Erste ist, ich bekomme immer, das muss ich wirklich sagen, da freue ich mich auch, kriege ich jetzt Gänsehaut, ich bekomme immer diese Stäbchen geschickt mit den 2 Strichen, heißen die Stäbchen, diese Schwangerschaftstests.
Ja, die Schwangerschaftstests.
Ne? Ja, genau. Also ich bin die Erste, die es erfährt, wenn es dann passiert ist. Das ist ganz, ganz süß, weil dann die Frauen sagen, jetzt ist es soweit und bist du denn auch für mich da, wenn jetzt doch nochmal was sein sollte. Und also das Erste ist, möglichst sowas auch vorher zu behandeln. Ne? Das ist klar. Also die meisten Frauen, die kommen, spätestens kommen sie dann, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Das muss man auch sagen. Also ich habe so viele Mamis mit kleinen Kindern. Aber was kann ich jetzt tun, wenn ich gerne schwanger werden möchte und habe diese Erkrankung und will die aber jetzt trotzdem nicht behandeln, weil ich gerade keine Zeit habe. Oder es gibt ja, ne, so, sie auch vielleicht nicht so schlimm ist, dass ich denke, ach, muss ich jetzt nicht dran gehen, ist noch nicht so schlimm. Das Erste ist, es gibt wirklich gute Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit. Erstmal muss nicht jede Frau Schwangerschaftsübelkeit bekommen. Zweitens, es gibt diese Vitamin B6-Geschichten, die hervorragend gegen Schwangerschaftsübelkeit helfen. Und viele andere Mittel auch vom Frauenarzt. Ja, also es sollte euch nicht davon abhalten, schwanger zu werden. Genau.
Ja, super. Guter Tipp, weil auch alle, nicht alle Gynäkologen wissen das und sind über diese Krankheit auch so informiert.
Ach so, ja, klar.
Na, mit der Übelkeit aber nicht mit der Angst, mit der Emetophobie. ne? Schwangerschaftsübelkeit werden die kennen, ja, da hast du recht.
Ja, und wenn jemand wirklich Angst hat vor so einem Norovirus oder so, dann ist es eine Emetophobie, dann kann man nur sagen, dann müsst ihr bitte irgendwie das behandeln lassen.
So, deswegen gibt es ja Praxen wie deine. Es gibt Online-Programme, wir kommen später nochmal dazu. Mandy Mee sagt, gibt es vielleicht auch irgendwelche Leitsprüche, die man sich dann sagen kann in so einem Moment, wenn man zum Beispiel eine Person hat, die neben einem steht oder wenn man was im Internet oder im Fernsehen sieht, wo jemand Magen-Darm hat. Sind wir vielleicht bei der Selbsthypnose, ne? Leitsprüche.
Ja, also das eine, natürlich kann man Selbsthypnose lernen und also erstmal in der Therapie würde man ja auch lernen mit solchen Dingen. Das sind ja Trigger, ne? Sie spricht ja von einem Trigger. Also jemand sagt, da ist Magen-Darm im Kindergarten oder ein Kollege sagt, oh, gestern habe ich mich übergeben oder ne, was auch immer. Wenn ich dann nicht feststellen kann, dann fragen die ja schon nach. Emetophobiker fragen, hast du zu viel getrunken oder hast du was Falsches gegessen? Die wollen ja nur wissen, geht's in erster Linie um Magen-Darm-Virus, ne? Weil sie könnten sie sich ja anstecken, dann fangen die ja schon an zu rechnen und so, ne? Also, was kann ich machen, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt viele Techniken, wie man mit Angst und Panik umgehen kann. Vieles ist kognitive Umstrukturierung, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Also, wie man sozusagen negative und irrationale Gedanken, ne, durch positive und realistische Gedanken ersetzen kann. Also, wenn du also denkst, dass du, ne, wenn jemand in der Nähe krank wird und so weiter, dann kann man schon so Leitsätze machen, die man sich wie so ein Mantra auch sagen kann. Ne? Man könnte sich so sagen, meine Angst ist ein natürlicher Reflex, aber ich werde nicht von ihr kontrolliert. Und man könnte sagen, ich muss meine Gedanken nicht akzeptieren, ich kann sie auch ändern. Oder halt, ihr wisst meine Atemgeschichte, ich atme tief ein und aus, um meine Aufregung zu kontrollieren. Oder man könnte sich sagen, ich werde objektive und fundierte Informationen suchen, bevor ich meine Gedanken auf so unzureichende Informationen basiere. Ne?
Ja.
Ja, spannend. Aber im Grunde genommen geht es darum, wir sind ja diesen Gedanken nicht ausgeliefert. Die Gedanken ist ja kein grünes Männchen, was uns da im Kopf sitzt und diese Gedanken denkt, sondern wir denken diese Gedanken schon noch selber, ja. Ja, und das ist halt Selbstverantwortung, ne?
Ist das auch ein Stück Selbstbewusstsein aufbauen? Also hilft mir das auch, wenn ich sage, also sorry Leute, ich bin hier nochmal der Herr über die Lage und nicht ihr da im Kopf. Mhm. Kann man das auch mit sich da empowern?
Neudeutsch. Ja, ja, kann man ganz sicherlich. Also es gibt viele verschiedene Methoden und Techniken. Ja. Da muss man halt auch in so einer Therapie immer gucken, was passt denn jetzt zu für den Person, Patienten? Ne? Ja. Was passt zu der Person? Ich kann immer nur anbieten und ich kann ganz viel anbieten, weil ich einfach einen großen Methodenkoffer habe und so viele verschiedene Emetophobie-Patienten kenne, ja. Aber es gibt so eine ganz tolle Methode. Darf ich noch einen Satz dazu? Oder
klar.
Laufen so aus der Zeit? Ja, okay. Es gibt die ACT-Methode und die Patienten, die bei mir sind, die kennen meine Schnecke. Ich liebe die Schnecke, weil die Schnecke ist ja ein langsames Tier. Ne? Schnecken gehen ja ganz, ganz langsam.
Du brauchst mir, Martina, kannst du bitte sofort aufhören, über Schnecken zu reden? Weil wenn du meinen WhatsApp-Status die letzten 3 Wochen verfolgt hast, dann weißt du, dass ich kurz vor der Schneckenphobie bin, weil die mir meine ganzen Hortensien wegfressen und ich jeden Abend Fotos von der Terrasse mache, nicht betretbar ist. Weil
du kannst die Schnecken in Bier ertränken, das weißt du, ne? Ja. Aber dann hast du nachher die Tierschützer am Hals. Nein, also meine Schnecke ist eine ganz schöne Schnecke und ich bitte immer die Kinder, ob sie mir nicht noch andere Schnecken malen können. So. Und diese ACT-Methode, die heißt auch nicht Schneckenmethode, die heißt nur bei mir so. Also ACT ist so eine Art der Psychotherapie, in der man lernt, nämlich schwierige Gedanken und Emotionen zu akzeptieren, ohne sich von denen überwältigen zu lassen. Und das ist doch cool, ne?
Das ist sehr cool.
Das ist cool. Und bei mir gibt's die halt in Form von so einer Schnecke und das kann man halt wirklich in einer Stunde auch Kindern erklären, die lieben das. Und da geht's wirklich darum, die Aufmerksamkeit zu haben, ne? Zu akzeptieren, dass ich das jetzt denke, was ich denke. Ne? Weil häufig sind ja die so in Panik sind, wie Mandemi hieß sie, glaube ich, gerade eben. Ne? Die bekommt eine Information und ist sofort in der Panik. Also da ist, ich bemerke, da hat einer gestern Magen-Darm gehabt und zack, bin ich in meiner Angst. Und diese ACT-Methode macht das halt langsam. Die sagt, ich bemerke, ach okay, ich bemerke, dass ich da diesen Gedanken habe. Ich bemerke, da ist was. Ich akzeptiere das. Ich sage, ja, okay, ich habe halt noch diese Angst. Ich habe ein Thema damit. Ja, ich akzeptiere das. Aber dann kommt Punkt 3 in der Schnecke und das ist die Wahl. Ich habe die Wahl, entweder ich katastrophisiere jetzt weiter und ich gehe weiter in den Stress. Ich mache das schlimmer, 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 schlimmer. Das könnt ihr natürlich. Oder ich wähle, ich tue was anderes. Ich tue was anderes, ich mache mir jetzt eine Tasse Tee, ich denke einen anderen Gedanken, ich lenke meine Aufmerksamkeit nach außen, ich gucke mal, was für ein schönes Wetter ist, ich höre mir einen Podcast an. Genau, das sind mir so einige kleine Beispiele. Halt was anderes zu tun. Ich male ein Bild, ich nehme ein Mandala und male das ganz fein aus, was auch immer. Also darum geht es, die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Das wären so die Techniken und ich glaube, jetzt haben wir das auch ganz, ganz umfassend ja, beantwortet.
Und ich habe währenddessen schon ein paar Schnecken gemalt zur Beruhigung. Ich würde mir so freuen, dass Mavi den Podcast hört, denn Mavi ist wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon Mami. Sie hat nämlich dir geschrieben, dass sie in 4 Wochen steht die Geburt an und dass sie so ein bisschen Panik vorm Kreissaal hat. Hat jetzt ja bestimmt auch schon ganz viele Sachen gehört. Es wird wahrscheinlich, Mavi, zu spät sein, dass, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, hoffen wir, dass alles gut gelaufen ist. Aber schreib, Martina, doch bitte, 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 wenn du es hörst, schreib doch bitte mal, wie es gelaufen ist.
Genau.
Ja, dann also ist Mavi Mami.
Wir drücken die Daumen und wünschen eine ganz wunderschöne und tolle Geburt. Und tatsächlich, das ist noch eine Geschichte dazu. Also ich habe ja nun wirklich viele Mütter halt auch.
Ja,
ne?
Ja.
Und da sagt die eine Mutter, ja, meine Freundin bekommt jetzt das Baby. Und ich habe mich so geärgert. Das Baby ist gekommen und meine erste Frage war, hast du gekotzt? Und ich sage, oh nein. Also sie hat nicht gefragt, wie war die Geburt oder wie geht's dem Baby oder wie heißt das Kind oder was weiß ich, was man alles fragen kann. Ihre erste Frage war, hast du gekotzt?
So. Das hat, Entschuldigung, ich ist fies, dass ich so lache, aber das hat so ein bisschen was von der amerikanischen Sitcom, oder? Das ist so.
Ja, und tatsächlich hatte sie nicht gekotzt. Also, und das hat ihr den Mut gemacht, dass sie jetzt selber schwanger wird. Nur super, weil die Freundin gesagt hat, ich hab mich nicht übergeben während der Geburt.
Also ich habe jetzt gerade, das hätte von Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory, der hätte die Frage auch stellen können. Ja, aber wir sind jetzt beim Thema Mütter. Das ist ein großer Themenkomplex der Fragen gewesen. Das siehst du ja auch immer. Wir haben im Podcast das ja auch extra mal mit den Eltern schon thematisiert. Also die Mütter, die Ängste haben. Soll sie damit offen umgehen? Sollen sie es vor den Kindern verbergen, dass die Kinder nichts von der Panik mitkriegen? Judy fragt das, Julia Stange 1, kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht kannst du schon mal zur Einordnung da generell was zu sagen.
Also es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, ne, dass man das nicht so voller Panik den Kindern zeigt. Also man muss ja vorstellen, wenn ein Kind in den Kindergarten geht und hat eine emetophobische Mutter, ne? Mutter hat Angst vorm Übelkeit und Erbrechen, dann hat die Mutter Stress, das Kind in den Kindergarten zu gehen, weil da ist ja das Schild möglicherweise.
Ja.
Da hat die Mutter schon Stress, wenn sie das Schild sieht, um Gottes Willen. Viele dieser Mütter sagen halt auch, ach, du kannst alles mit nach Hause bringen, bloß kein Magen-Darm. Und wenn sie es nicht dem Kind selber sagen, dann sagen sie es einer Freundin, wir haben schon wieder Magen-Darm, ach Gott, um Himmels Willen. Das Kind hört das, was denkt das Kind? Magen-Darm ist Pest und Cholera. Magen-Darm ist das Schlimmste, was es gibt. Was passiert? Kind kriegt diese ähnliche Angst. Deshalb ist das so wichtig. Oh. Liebe Mamis und Mamis, die ihr werden wollt, behandelt das vorher. Also ihr könnt, also es ist immer mein großer Wunsch, versucht es den Kindern nicht so zu zeigen. Und natürlich, weil sich das auch nicht vermeiden lässt, dann geht er offen mit um und sagt den Kindern, dass ihr da eine Angst habt. Aber halt auch, dass ihr daran arbeiten könnt und auch arbeiten wollt und dass es auch nicht normal ist, in Anführungszeichen, ne? Und es ist immer ganz gut, wenn man dann einen Papa hat oder einen anderen, eine andere Mutter oder so, jemanden im Umkreis, die damit ganz normal umgehen, dass das Kind merkt, also, das ist jetzt bei meiner Mama so vielleicht, aber nicht, das ist nicht das, was
ist
normal
nicht generell,
ist.
Ne? Genau. Ja, es ist ja manchmal generell, auch so unbewusst, ne, dass man halt im Auto, man fährt, holt das Kind vom Kindergarten ab oder bringt es hin, telefoniert dann im Auto mit der Freundin, sagt dann sowas Unbedachtes wie, oh, schon wieder, ne? Doch da bloß mal, heute sind Läuse im Kindergarten, dann wäre es einfacher. Das heißt, man muss echt auch so ein bisschen darauf aufpassen, wie man sich sein Verhalten ein bisschen unter den Griff kriegt, ne?
Genau. Und am besten ist es vorher, das zu behandeln. Also ich habe tatsächlich auch Mamis, die kommen mit dem Kind. Das Kind hat 8 oder 9, hat eine Emetophobie. Und ich frage ja immer, die Patienten bekommen vorab 9-seitigen Fragebogen. Da sind wirklich viele Fragen drin. Und natürlich auch, wie ist das Umfeld? Die geben das nicht zu, weil sie sich immer noch schämen, dass sie das haben. Und dann merke ich das aber im Gespräch und sage ich immer, du hast doch da auch ein Thema mit, oder? Dann ist es raus, Also man kann es versuchen. Er sollte das auf jeden Fall versuchen, dass es nicht so riesengroß vor den Kindern ist. Genau. Und das den Kindern dann auch erklären. Genau.
Und gerade Kinder im Kindergartenalter, die können das echt nicht einschätzen. Das ist einfach auch noch ein Alter, wo das schwierig ist. Julia Stange 1 schreibt, wie gehe ich jetzt mit dem 7-jährigen Kind um? Also ihr eigenes 7-jähriges Kind liegt abends im Bett, will nicht mehr alleine schlafen, weil es tagsüber eine Situation erlebt hat. Zum Beispiel, dass ein anderes Kind Bauchweh hatte oder ein Kind ihm gesagt hat, dass ihm schlecht ist. Also muss man sich vorstellen, dass das dazu führt, dass Kinder dann abends nicht schlafen können. Mm. Und die Angst, dass das Kind dann später noch gespuckt hat und man sich angesteckt hat. Und wie kann sie das jetzt, oder kann man das als Eltern unterstützen, dass der Gang zur Schule nicht nur mit Bauchweh und Angst abläuft?
Ja, also das eine, also wenn man jetzt mal über Ängste spricht, so grundsätzlich Ängste bei Kindern, ne? Weil Ängste sind in bestimmten Phasen der kindlichen Entwicklung ganz normal und gehören halt auch zum Teil dazu zum Heranwachsen, ne? Und da ist erstmal der Job der Eltern, den Kindern die Sicherheit zu geben, sie zu unterstützen, zuzuhören, ne? Um so die Ängste zu überwinden, ne? Wenn die am Anfang klein sind, zum Beispiel die Kinder in den Arm zu nehmen, also Körperkontakt, ne? In den Arm nehmen. Aber letztendlich müssen die Kinder lernen, mit den Ängsten alleine umzugehen und müssen auch selbstständige Strategien entwickeln, die ihnen helfen, nämlich diese Ängste zu überwinden. Jetzt ist die Frage, viele Kinder haben Angst vorm Einschlafen oder häufig Kinder, die den ganzen Tag ganz normal durch die Gegend laufen, ganz fröhlich und sonst sind, bekommen aber diese Angst dann abends vorm Einschlafen. Da fällt ihnen ein, ach, da war doch heute, hat ein Kind gespuckt oder da ist dies oder das oder jenes gewesen. Und dazu muss man einfach wissen, und das kann man dem Kind auch erklären, wenn es dunkel ist, haben wir mehr Ängste. Woher kommt das? Weißt du das, Birgit?
Ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich habe auch die Sorgenpüppchen, habe ich auch, ja. Und ich denke, es kommt davon, dass man zur Ruhe kommt. Also damit erkläre ich mir das immer.
Ja, aber beispielsweise, du gehst wahrscheinlich auch lieber im Hellen durch den Park als im Dunklen, oder?
Ach so, ja, natürlich.
Ne? Ja, natürlich.
Klar, Dunkelheit und, ist mit Angst schon mal per se verbunden, die Nacht.
Und es ist ganz interessant zu wissen, woher das kommt, weil das kommt plötzlich, ich weiß nicht, Millionen Jahre vorher oder hunderttausend wahrscheinlich eher, Jahren vorher haben wir ja in Höhlen gewohnt. Ne? Also unsere Vorvorvorfahren haben in Höhlen gewohnt. Und da mussten die Kinder abends im Dunkeln natürlich in der Höhle sein. Also alle waren in der Höhle ums Lagerfeuer und haben da geschlafen. Weil es lebensgefährlich war. Wenn das Kind rausgegangen ist, ist gefressen worden. Weil draußen waren die Löwen, die Tiger, keine Ahnung, Bären, weiß der Teufel was, Wölfe, ne? Also deshalb war es ganz früher wirklich zwingend notwendig, dass man im Dunkeln drin war. Und nur diese Gattung konnte sich fortsetzen. Die anderen sind ja aufgefressen worden. Und deshalb ist das in unserem hier hinten Limbi-Limbi, ne, im limbischen System so verankert, dass bei Dunkelheit wir eher Angst haben. Und das, finde ich, kann man einem Kind ganz gut erklären. Also es ist ganz normal, dass man im Dunkeln eher so ein bisschen Angst hat. Das ist nicht schlimm, weil wir wollen ja dem Kind erklären, dass es auch damit umzugehen lernt, dass es Strategien entwickelt, ne?
Also auf eine gewisse Normalität auch hinweisen, ne?
Genau, ja, ist nicht immer alles sofort krankhaft, ja?
Ja.
Und dann ist natürlich also dem Kind zu helfen, die Ängste zu überwinden, ist zuzuhören, dem Kind Aufmerksamkeit zu geben, ihm zu zeigen, dass man die Angst auch ernst nimmt, ne? So herauszufinden, woher die Angst kommt.
Ja.
Dem Kind aber auch zu erklären, dass Bauchschmerzen oder auch das Gefühl, mal krank zu werden, ganz normal sind, aber dass man davon nicht immer krank wird, ja? Also erklär deinem Kind, wie wichtig das ist, auf den Körper zu hören, wenn man wirklich krank ist.
Du, Martina, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, die ich da jetzt, die will ich gar nicht groß aufmachen. Aber ich denke auch manchmal, was sind die Kinder für unter einem Druck? Die Eltern sind berufstätig und eine Kinderkrankheit kann sich gar nicht so, ein Kind kann sich eine Krankheit gar nicht leisten, weil dann die Frage aufkommt, wer betreut jetzt das Kind, ja? Du wirst vom Kindergarten nach Haus geschickt, weißt, die Mama ist aber ja gar nicht da. Papa ist auch arbeiten, was mache ich jetzt? Also denke ich auch manchmal, da müten wir den Kindern auch schon ganz schön was zu. Ne? Für die ist ja,
klar,
ist ja,
was müssen halt auch funktionieren.
Wir haben früher uns nicht getraut, bei mir war es umgekehrt, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass es mir nicht gut geht, weil ich wusste, dann heißt es wieder ab 3 Tage ins Bett, das war das Letzte, was ich wollte. Du wolltest ja wieder raus spielen, aber heute ist es umgekehrt. Heute ist es bei vielen Kindern auch so, dass Kranksein auch nicht ins...
Ich glaube, das war bei uns ein bisschen anders. Bei uns hieß es, man ist erst krank ab 38,5. Körpertemperatur. Vorher nicht.
Ja.
Vorher kann man in die Schule gehen. Ja, und das ganz Gemeine ist gewesen, ich bin einen Tag in der Grundschule nicht in die Schule gegangen. Und das war der Tag, wo ich über 38,5 Fieber hatte. Und an dem Tag hat eine Freundin einen Igel mitgebracht. Und den konnte ich nicht sehen. Das war ganz, weiß ich heute noch, ja.
Ach nein.
Ja. Aber die Frage war ja auch, wie kann man dem Kind helfen? Ne? Also Entspannungsübungen, atmen, eine Runde zu klopfen. Das sind so Übungen, die sind auch tatsächlich in meinem Buch hinten, habe ich Übungen, die heißen nicht nur für Eltern, nicht nur für Erwachsene. Das sind Kinderübungen. Mhm. Entspannungsübungen machen. Ne? Also Muskelentspannungen, ablenken. Jetzt sagt man ja immer, ablenken ist nicht richtig. Doch, vorm Schlafen gehen darf man die Aufmerksamkeit auch nochmal nach außen fokussieren. Kind ein Buch vorlesen, spielen. So. Ne?
Absolut.
Ja, klar.
Deswegen funktionieren die guten Nachtgeschichten so gut, weil es eine Ablenkung ist. Ne?
Genau.
Tony-Boxen.
Und natürlich das Selbstbewusstsein zu stärken. Na klar.
Ja.
Routinen zu schaffen, das haben viele Mamis ja auch. Ne? So eine positive Routine zu schaffen, dass sich das Kind sicher und geborgen fühlt. Ne? Zu einem guten Gute-Nacht-Ritual, dass es dann ins Bett gehen kann. Ne? Ja. Und wenn das alles gar nicht hilft, dann muss man sich professionelle Unterstützung holen. Und zwar bei Kindern muss man wirklich sagen, je früher, desto besser. Das ist so.
Martina, was ja schon mal schön ist, weil es schreiben ja ganz viele, ist das überhaupt heilbar, ne? Mandy, Prinzessin, Sari Safari.
Sari Safari. Darf ich? Ich
bin noch ganz zurück. Genau.
Eine ganz wichtige Sache für Eltern, weil das ist so ein wichtiges Thema. Erstens, ihr müsst als Eltern an einem Strang ziehen. Ja, ich habe das ganz häufig, dass Väter da ganz anders umgehen wollen als die Mütter. Ne? Dass sie sagen, ach, ne? Und es gibt sowas wie eine Rückversicherungsfalle, die so Kinder haben. Damit ist gemeint, das Kind fragt, wenn ich jetzt schlafe, muss ich doch nicht spucken, oder? Und die Mutter sagt, nein, muss nicht spucken. Das geht, muss ich, ist das Essen in Ordnung? Kann ich das noch essen oder muss ich mich davon übergeben? Und die Mutter sagt, nein, davon muss ich nicht übergeben, das habe ich ordentlich gekocht. Ist das wirklich so? Hast du das ordentlich? Ist auch alles, ist das Ei auch nicht, was weiß ich, wie kommt ja auch darauf an, wie alt das Kind ist. Mhm. Aber diese Rückversicherung, also dass das Kind sich immer wieder rückversichert, ist das in Ordnung? Kann ich das essen? Und da sage ich, wenn ihr darauf eingeht, ihr tappt in so eine Rückversicherungsfalle. Das ist, sondern ihr seid dafür zuständig, dem Kind Sicherheit zu vermitteln und geht aus dieser Rückversicherungsfalle raus. Also das ist ein Phänomen.
Ja.
Und das Phänomen, das tritt halt bei Angststörungen auf. Und das tritt auf, also wenn die Person dann ständig nach der Bestätigung sucht, um sicherzustellen, dass ihr Verhalten oder ihre Gedanken richtig sind. Und das führt halt zu so einem Teufelskreis. Ja, ich würde ganz gern ein Beispiel aus der Praxis erzählen, zu der Rückversicherungsfalle, weil das so ein exemplarisches Ding ist. Also es war ein ganz liebes Eltern-Ehepaar, die saßen da vor mir. Das Kind war dreimal im Krankenhaus wegen Magenbeschwerden, Darmbeschwerden. Und irgendwie hat bei dem Kind, es war ein kleineres, sich festgesetzt. Also wenn man mit dem Stethoskop meinen Bauch abhört, dann hört der Arzt, alles ist in Ordnung. Und dann hat die Mutter gedacht, okay, da kaufe ich doch ein Stethoskop. Mache ich doch zu Hause, ja. Ich gehe doch nicht nochmal ins Krankenhaus. Also sie hat ein Stethoskop gekauft und dann hat sie das Kind abgehört und hat gesagt, ich höre alles, ist in Ordnung und kannst jetzt schlafen. Ne? Und am Ende, der Vater hat dann eine Liste gemacht, eine Strichliste. Hat er gesagt, bei 200 Mal am Abend habe ich gedacht, jetzt müssen wir was tun. 200 Mal Bauch abhören, alles ist in Ordnung, wieder ins Bett. Bauch abhören, alles ist. Bei 200 Mal saßen die Eltern saßen vor mir und sagten, was können wir denn jetzt tun? Wir wissen nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, als erstes aus dieser Rückversicherungsfalle raus, weil das Kind braucht davon immer mehr, ja. Dass man verstärkt dieses Verhaltensmuster, ja.
Wahnsinn.
Genau, also das ist ganz wichtig. Das kann man dem Kind auch erklären. Man kann am Anfang sagen, okay, das habe ich jetzt dir einmal erklärt. Oder wenn das Kind älter ist, kann man sagen, du weißt, das ist die Angst in deinem Kopf, die dir diese Frage stellt. Und wir wissen, ne, das ist alles in Ordnung und wir werden diese Frage nicht mehr beantworten. Und damit ist gut. Genau, also da rauszugehen, das ist halt wirklich ein wichtiges Ding, diesen Teufelskreislauf zu überwinden und da alternative Verhaltensweisen zu erlernen.
Du weißt, was ich glaube, was für ganz viele schon jetzt beruhigend ist, dass es überhaupt eine Therapie gibt. Also, dass du auch jetzt ja nicht nur verschiedene kleine Hilfsmittel vorgestellt hast, sondern ganz viele Fragen haben sich darum gedreht, gibt es eine Therapie dagegen? Ist es heilbar?
Mhm. Ja, ist natürlich eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird. Ist das heilbar? Also natürlich sind Ängste heilbar und Ängste sind sogar sehr gut heilbar. Und auch die Emetophobie ist gut therapierbar und auch heilbar. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn Heilung? Ja? Heißt das, dass ich nie mehr eine Angst habe? Nein, heißt es nicht. Es heißt, dass man damit viel, viel besser umgehen kann. Also natürlich gibt es Menschen und auch Patienten von mir. Und wenn man auf Yameda mal die Bewertungen liest, dann sieht man auch, manche schreiben, ich war nur zweimal bei Martina. Da denke ich immer, um Himmels Willen, ja, das ist mal ein großes Glück. Aber das ist natürlich nicht immer so. Es ist immer eine Therapie. Die kann dauern und da muss man sich drauf einstellen, was man so sich lange Zeit konditioniert hat. Weil es geht ja darum, man hat sich auf etwas konditioniert, wie der pavlosche Hund, ne? Kennt du bestimmt auch aus, oder kennt viele Hörer aus dem Biologieunterricht, ne? Der Hund kommt angelaufen, wenn man mit dem Futternapf klappert und dann hat der Pavlosch vorher ein Glöckchen geläutet und wann ist der Hund gekommen? Natürlich schon beim Glöckchenläuten, hat auch schon gesabbert, auch wenn er nichts zu fressen gekriegt hat. So ist das mit der Angst, ja. Man hat Angst, obwohl man genau weiß, es gibt eigentlich keinen Grund, ja.
Martina, und du hast dieses Beispiel mit dem pavlovschen Hund jetzt nicht gebracht, weil du meinen Hund gerade hier auf dem Schreibtisch gesehen hast. Ne?
Ich dachte schon, es passt doch ganz gut. Er wird jetzt auch Coco. So hypnotisch.
Coco, da bist du hier die Inspirationsquelle für den Podcast. Das ist doch ganz süß. Ja, schön.
Genau, also es geht eigentlich darum, in so einer Behandlung dieses Muster zu unterbrechen. Ja? Also man hat sich auf was konditioniert. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn so eine Konditionierung seit 20, 30 Jahren läuft, ist das anders zu unterbrechen vielleicht, als wenn die halt noch nicht so lange läuft.
Also je früher, desto besser.
Je früher, desto besser, was aber nicht heißt, wenn man das 20 Jahre hat. Meine älteste Patientin war, glaube ich, 67, mit einer Emetophobie und die war genau viermal da und die hat danach gesagt, ich lerne das jetzt auch.
Krass.
Genau. Ja, also man kann das wirklich gut behandeln und da kann ich auch wirklich nur jeden ermuntern und ermutigen, das Thema anzugehen, weil in dem Moment, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, also wenn du das Ziel erreichen möchtest, sage ich immer, dann musst du den ersten Schritt machen. Und du machst den ersten Schritt, indem du die volle Verantwortung für dein Leben übernimmst.
Weil es ist ja dann auch bei jungen Frauen so traurig, ne? Alena schreibt, ist in Therapie, wird auch sagen, ist was besser geworden, aber würde sich nie mehr trauen, in ein Flugzeug einzusteigen. Ich meine, ja, jetzt kann man sagen, man kann tolle Urlaube hier in Deutschland machen, man kann super schöne Sachen mit dem Fahrrad erobern, auch sich die Welt mit dem Fahrrad erobern, aber trotzdem, wie traurig ist das? Und auch dann später wieder mal, wenn du das auf deine Kinder überträgst und kannst sagen, ja, Flugreise geht leider mit der Mama nicht, ne?
Ja, aber das ist wirklich kein Grund. Also so eine Flugreise, das natürlich, ne? Also der Emetophobiker, der hat nicht Angst, dass der Flugzeug abstürzt, sondern der hat Angst, dass er sich da übergeben muss oder dass sich daneben jemand übergibt. Ja?
Aber hast du es schon mal erlebt? Thema, ja? Ich sag mal, früher gab es doch immer noch diese Tüten in den, weißt du,
natürlich.
Aber hast du jemals, ich hab viele Leute Tomatensaft trinken sehen, da würde ich mich von übergeben, wenn ich den trinken müsste. Aber de facto, ich habe es nie erlebt im Flugzeug.
Nee, ich habe es, glaube ich, auch noch nicht erlebt, aber ich weiß schon, dass es das auch gibt. Und es ist ja, da geht es ja auch gar nicht drum, dass es tatsächlich passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich mich mit Magen-Darm-Virus anstecke, ist ja wirklich gering. Ja. Ist ja minimal, 0,000 irgendwas. Und trotzdem haben die Patienten den ganzen Tag den Gedanken, es könnte ja sein.
Im Vorfeld, ne?
Und sie sich ja denken, ja, wenn ich mich bis jetzt ist alles gut gegangen, dann könnte es ja jetzt passieren. Also da gibt es ja so wirklich ganz absurde Gedankengänge. Die sind halt irrational. Deshalb heißt es ja auch Phobie und nicht Angst. Ne? Phobie ist immer eine irrationale Angst. Genau.
Ah, okay. Mhm. Ach, guck an. Ja. Kann man heute auch noch was zum... Also es lohnt sich auch noch eine Stunde noch im Podcast zu bleiben. Ihr lernt hier die wichtigen Sachen.
Ja, also Emetophobie ist heilbar. Das sage ich ganz klar. Also diese Eindeutigkeit sage ich, das ist heilbar. Die Frage ist halt nur, habe ich das komplett aus dem Kopf? Und da war ich eben stehen geblieben, dass ich Patienten habe, die sind nochmal wiedergekommen und gesagt, Martina, weißt du was, ich weiß jetzt gar nicht, was ich denken soll, weil ich habe eigentlich den ganzen Tag, 24 hours, daran gedacht, wie ist das mit, muss ich mich übergeben oder nicht? Jetzt habe ich ja den Kopf so frei. Was soll ich denn jetzt denken? Dann sage ich, die müssen erstmal lernen, dass man nicht immer ich sag mal, das Gehirn anhaben muss, ja.
Martina, eine letzte Frage. Darf ich dir noch stellen?
Oh ja.
Die Waifu alleine
wenn
bei der Name.
Wenn der Hund das noch aushält.
Die Waifu fragt, ich weiß nicht, ob die Frage angebracht ist, aber aus welchem Grund haben Sie sich auf Emetophobie spezialisiert? Ich kenne leider kaum einen Therapeuten, der sich ansatzweise damit auskennt. Das finde ich eine wunderschöne letzte Frage für unseren Podcast.
Ja, warum habe ich mich auf Emetophobie spezialisiert? Also ich kann mich noch tatsächlich genau daran erinnern, wie die erste Patientin, die mit diesem Thema kam, was die für ein Thema hatte. Und ich habe es auch, glaube ich, schon mal erzählt. Die kam zu mir und hat sehr rumgedruckst und hat gesagt, also ich komme jetzt, was ich erzähle das, aber ich möchte nicht, dass Sie das so aufschreiben. Damals habe ich mich mit meinen Patienten noch gesiezt und die mich auch gesiezt. Ich möchte nicht, dass Sie das so genau aufschreiben. Also ich komme hierher, weil ich habe, hat sie gesagt, ich habe Hausverbot bei Aldi. Okay, habe ich, ja. Okay, da habe ich gedacht, wahrscheinlich klaut die. Also ich meine, was denkt man, ne? Also hat wahrscheinlich irgendwie damit ein Thema, ne? Und dann habe ich so nachgefragt, okay, Hausverbot bei Aldi. Okay, mögen Sie darüber mir erzählen, wie kommt denn das? Ne? Und dann erzählte sie das so ganz schambehaftet. Sie hat Hausverbot bei Aldi, weil sie kauft da immer ganz viel ein, weil sie so ganz selten nur vor die Tür gehen kann. Dann dachte ich dann im Hinterkopf, okay, Sozialphobie. Hm? Man klappert das ja so durch als Therapeut. Ja. Und dann sagte sie, ja, nee. Und dann habe ich das auf das Band gepackt. Das war dann alles voll. Und dann stehe ich da und denke, oh Gott, ich könnte mich auf das Band übergeben müssen. Und dann halte ich das nicht aus und dann haue ich ab. Und das ist dreimal passiert, klar. Aber Aldi ist dann natürlich der ganze Kassenfluss, alles ist durcheinander, das ganze Band ist voll, der Kunde ist weg, ja, also hat die ein Hausverbot bekommen. Das war der Grund. Und dann habe ich mich da durchgearbeitet, ne, wovor sie Angst hat. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, das, wovor sie Angst haben, das ist, dass sich übergeben. Und so kam das. Und dann habe ich sie sehr gut behandeln können, weil ich halt vorher schon auf Ängste sehr, sehr spezialisiert bin. Ja. Ich kenne mich mit Ängsten insgesamt sehr gut aus. Deshalb war dieser Schritt Emetophobie für mich gar nicht weit. Und halt auch dieses Thema zu schauen, könnte da ein Trauma hinterliegen. Ja, und so ist das gekommen. Und dann hat die das halt weitererzählt. Dann habe ich einen ersten Blogartikel dazu geschrieben. Weil ich dachte, das muss ich jetzt mal nach außen geben, dass es sowas gibt. Weil ich dazu im Internet selber nichts gefunden habe. Und so fing das an.
Du hast auch dann erzählt, da sind Leute in deine Praxis gekommen aus Österreich, weil die gesagt haben, endlich haben wir jemanden gefunden, der sich mit dem Thema auskennt, ne?
Es ist aber auch tatsächlich immer noch so. Ich habe wirklich Österreicher, Schweizer, Luxemburg, Deutschland sowieso hoch und runter. Aber die weiteste Patientin, die kam aus Spanien. So von der Entfernung. Ne? Da ist natürlich jetzt ganz gut möglich durch das Internet, dadurch, dass wir durch Corona so viel gelernt haben, auch online miteinander zu arbeiten. Ne? Und tatsächlich kann man diese Therapie halt auch online bei mir machen, ja.
Du hast deine Praxis so ja in Düsseldorf, aber diese Online-Behandlung, das Programm, das müssen wir unbedingt nochmal in einem separaten Podcast machen, weil das ist wirklich extrem spannend, was du da gemacht hast. Und da wäre es auch schön, nochmal mit Patienten drüber zu sprechen und da nochmal einen sogenannten Deep Dive.
Das machen wir gerne.
Aber genau. Man findet das alles auf deiner Homepage. Also es gibt ein Online-Programm, wer jetzt sagt, 4x, 5x, 6x für eine Therapie zu dir zu kommen, eben.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gut, ne? Genau. Es gibt online 1:1, so wie wir beide jetzt miteinander online sprechen, 1:1 miteinander zu sprechen, die Behandlung online zu machen. Und es gibt halt einen Hybridkurs, da ist man zeitlich, räumlich komplett unabhängig, auch von mir. Den kann man dann machen, wenn das Kind gerade im Bett ist oder wie auch immer. Das ist ein Online-Kurs. Der geht über 6 Wochen, da wird man sozusagen zugeschaltet, kriegt man aufgeschaltet und der wird von mir begleitet wöchentlich mit einem Recall. Genau, also mal so in a nutshell, ganz kurz gesprochen. Ja. Genau.
Stark.
Aber jetzt haben wir so viel geredet. Ich glaube, wir haben die Zeit auch von unseren Patienten echt oder von den Interessierten vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert. Das wollten wir gar nicht, wollten gar nicht so viel. Aber es waren so viele Fragen. Ne?
Es waren so viele Fragen und ich finde, das verdient ja auch Wertschätzung. Also wenn man die Fragen bekommt, sie auch jetzt hier zu beantworten.
Ja, ich bin ja so dankbar über diese vielen Fragen, genau.
Martina, dann sage ich als dein Co-Host, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dir die Fragen stellen durfte, dass mein Hund zuhören durfte.
Ja, ich bedanke mich, weil ich glaube, es war so sehr viel netter, als wenn ich das alles einfach nur so erzählt hätte. So, kommt man doch noch auf den einen oder anderen, auf das ein oder andere Thema, was vielleicht mir so gar nicht, fand ich wunderbar. Ganz toll. Können wir gerne nochmal wieder machen. Nochmal ganz lieben Dank an alle ihr da draußen, die mir die tollen Fragen gestellt habt. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele, viele weitere Fragen und vielleicht mache ich so eine Runde auch gerne nochmal und dann auch wieder gerne mit dir, Birgit. Du bist ja selber schon so eine Emetophobie-Spezialistin. Ja, genau. Und jetzt würde ich ganz gerne noch einladen zu einer kurzen Meditation, die ich dann gleich im Anschluss mache. Und das ist das Haus der Selbstliebe.
Oh, es hört sich jetzt schon toll an.
Ja, es hört sich schon so schön an. Und das ist das, was ich so vielen meiner Patienten so wünsche. Ein bisschen mehr Selbstliebe. Und dann geht es auch alles schon so viel, viel besser. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen dabei wart. Einen schönen Abend, eine schöne Zeit und seid gegrüßt und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss, tschüss, eure Martina.
Bonustrack.
Ja, die schöne Meditation für heute, das Haus der Selbstliebe. Genau, setz dich bequem hin oder lege dich entspannt hin. Schließe die Augen und atme tief ein und aus. Lass den Alltag los und erlaube dir, für die nächsten Minuten ganz bei dir zu sein. Atme tief ein und spüre, wie dein Körper sich mit jedem Atemzug entspannt. Atme langsam aus und lasse alle Anspannung los. Fühl nochmal in dich hinein, wo du vielleicht noch eine Anspannung fühlst. Und lass sie mit dem nächsten Atemzug los. Wiederhole das einige Male, bis du dich vollkommen ruhig und entspannt fühlst. Dann stell dir vor, du stehst vor einem wunderschönen Haus. Dieses Haus ist einzigartig und wurde nur für dich geschaffen. Es ist dein persönliches Haus der Selbstliebe. Betrachte es von außen und nimm alle Details wahr. Die Farbe der Wände, die Form der Fenster, den Garten, der es umgibt. Gehe langsam zur Tür und öffne sie. trete ein und finde dich in einem hellen, einladenden Raum wieder. Die Atmosphäre ist warm und voller Liebe. Dies ist der Eingang zu deinem Haus der Selbstliebe. Beginne das Haus zu erkunden. Jeder Raum symbolisiert einen Aspekt deiner Selbstliebe. Gehe von Raum zu Raum und nimm die positive Energie in dich auf. Du kommst in den Raum der Akzeptanz. Dieser Raum erinnert dich daran, dass du dich selbst so akzeptierst, wie du bist. Er ist voller Spiegel, in denen du dich anlächeln und deine Einzigartigkeit feiern kannst. Wenn du dann weitergehst, dann kommst du in den Raum der Fürsorge. Hier findest du alles, was dich entspannt und glücklich macht. Vielleicht ist da eine gemütliche Ecke zum Lesen, ein Bad mit wohltuenden Düften und Kerzen oder etwas ganz anderes. Dies ist der Raum, in dem du lernst, gut für dich zu sorgen. Dann gehst du in den nächsten Raum. Es ist der Raum der Vergebung. In diesem Raum kannst du loslassen, was dich belastet. Es gibt eine Schale, in die du symbolisch alles hineinlegen kannst, was du dir selbst nicht verzeihen konntest. Lass es los und spüre die Erleichterung. Und du gehst weiter in den nächsten Raum, den Raum der Freude. Dieser Raum ist hell und farbenfroh. Hier kannst du tanzen, lachen und dich an allem erfreuen, was dir Spaß macht. Dies ist der Raum, der dich daran erinnert, Freude in dein Leben zu lassen. Am Ende deiner Erkundung findest du einen ganz besonderen Raum. Dieser Raum ist erfüllt von einem warmen, goldenen Licht. Dies ist der Kern deines Hauses, der Selbstliebe. Setz dich in die Mitte dieses Raumes und spüre die Liebe, die dich umgibt und dich durchdringt. Diese Liebe ist immer in dir. Bleibe so lange in diesem Raum, wie du möchtest. Wenn du bereit bist, dich zu verabschieden, gehe langsam zurück durch das Haus zur Tür. Bedanke dich bei dir selbst für diese Reise und erinnere dich daran, dass du jederzeit in dieses Haus der Selbstliebe zurückkehren kannst. Öffne die Tür und trete nach draußen. Atme tief ein und aus. Beginne, deine Finger und Zehen zu bewegen. Und wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen. Nimm die Ruhe und die Liebe, die du in deinem Haus der Selbstliebe gefunden hast, mit in deinen Alltag. Und erinnere dich daran, dass du wertvoll bist und es verdient hast, dich selbst zu lieben und gut für dich zu sorgen. Dein Haus der Selbstliebe ist immer da, um dich daran zu erinnern. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.